ARD. Hallo und herzlich willkommen bei Heutzer, Verrat am Fußball. Jede Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Episode. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, alle 6 Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Heutzer, Verrat am Fußball.
Das hier ist die 2. Folge der 6-teiligen Podcast-Doku über Robert Heutzer. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an.
Sie hören den Pfiff von Schiedsrichter Robert Heutzer. 11 Meter und gelb für Rahn. Und er sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Wir schauen hin und sehen auch nicht viel mehr.
Unglaubliches Staunen und Gucken. Und Basti Reinhardt hat, glaube ich, auf dem Platz schon gesagt, also, was läuft denn hier ab?
Der Deutsche Fußballbund wird von einem möglichen Manipulationsskandal erschüttert.
Es gibt Hinweise für einen Kontakt zwischen Heutzer und der kroatischen Mafia.
Ich weiß, dass der damalige Innenminister Otto Schily, der mir damals sagte, lieber Theo Zwanziger, bis zum Confederation Cup muss dieser Kram aufgeklärt sein.
Ich habe jetzt nochmal in der Kanzlei angerufen und mir wurde jetzt nochmal gesagt, ich soll doch bitte nochmal eine E-Mail schreiben.
Bevor das alles kam, war eine der ersten Sachen, die ich für den Podcast gemacht habe, den Mann zu kontaktieren, der eigentlich im Zentrum dieses Skandals steht. Robert Heutzer. Es ist ja so, jeder Schiedsrichter, der mit 14, 15 anfängt, will mal nach ganz oben. Genauso wie jemand, der anfängt Fußball zu spielen. Die krassen Spiele in den großen Stadien pfeifen. Ich natürlich auch. Aber für die allermeisten ist das natürlich völlig unrealistisch. Auch für mich. Ich pfeife seit vielen Jahren in der Landesliga. Und Robert Heutzer, der war ja ganz oben. Er war schon in der 2. Liga. Er hat den DFB-Pokal gepfiffen. Der Typ hätte einer der besten Schiedsrichter Deutschlands werden können. Und dann zerstört er das alles. Für weniger als 70.000 Euro und einen Fernseher. Wie passiert das? Warum war er sich so sicher, dass sowas nicht rauskommt? Warum hat er das gemacht? In dieser Folge wollen wir die Karriere von Robert Heutzer nachvollziehen und herausfinden, wer er war, bevor er zum Skandalschiedsrichter wurde. Und wir wollen auch klären, wie Schiedsrichterei überhaupt funktioniert. Klingt erstmal trocken, aber das System hinter der Schiedsrichterei hat vielleicht Robert Heutzers Betrug erst möglich gemacht. Das sagen zumindest einige von seinen ehemaligen Kollegen. Hier im Hintergrund hört ihr meine Kollegin Zita Zengerling und mich. Wir sind gerade am Lasker Sportplatz in Berlin-Friedrichshain angekommen. Da pfeife ich heute Landesliga und Zita begleitet mich. Ich will ihr und euch natürlich zeigen, wie es ist, ein Spiel zu leiten und was die Schiedsrichterei für mich ausmacht. Denn das ist bei mir nicht groß anders, als es bei Robert Heutzer war. Auch er stand am Anfang seiner Karriere auf solchen Plätzen wie hier. Ihr hört Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD Audiothek. Ich bin Lorenz Schreiner. Folge 2: Icarus.
So, Lorenz, du bist mir aber ja auch noch eine Antwort schuldig. Letzte Folge haben wir ja mit einem Cliffhanger geendet. Du hast diese SMS an Robert Heutzer geschickt mit der Interviewanfrage. Was kam da denn raus?
Kurz danach kam eine Antwort von ihm. Und die ging erstmal so los, dass er gesagt hat, wir können uns auch gerne duzen. Ich hatte ihn gesiezt, aber unter Schiedsrichterkollegen ist es eigentlich üblich, sich zu duzen.
Das ist ja schon mal eigentlich total nett. Und was hat er dann zum Interview gesagt?
Warte, die Nachricht geht so weiter. Ich lese dir das mal grob vor. Für mich ist dieses Kapitel tatsächlich gänzlich abgeschlossen. Es gibt aus meiner Sicht keinen wirklich nachvollziehbaren Grund, mich rund 20 Jahre später immer noch dafür zu interessieren. Schon gar nicht öffentlich. Viele Grüße und einen schönen Abend, Robert.
Ach, krass, schade eigentlich, aber auch bisschen verständlich, finde ich.
Fand ich auch. Ich habe es natürlich nochmal versucht, wir haben auch noch ein bisschen geschrieben, aber es war zumindest zu dem Zeitpunkt nichts zu machen. Seine Absage war da eindeutig. Er hat dann aber noch viel Erfolg bei der journalistischen Aufarbeitung gewünscht.
Na, immerhin hat er also nichts dagegen, dass wir noch ein bisschen in der Sache wühlen.
Das nicht, aber es wäre natürlich schon extrem gut gewesen, mit ihm reden zu können.
Ja, das stimmt schon, aber wir haben ja auch total viel da liegen. Also bis vor ein paar Jahren hat er sich ja auch noch geäußert und wir haben viele seiner Aussagen im Archiv. Und außerdem haben wir auch noch die Gerichtsakten, die wir durchgeguckt haben. Also wir kriegen schon einen ziemlich guten Eindruck davon, was damals lief und wie Robert Heutzer involviert war. Wir brauchen sein Interview also gar nicht, finde ich.
Und Robert Heutzer war ja auch nicht alleine. Also es gab Leute, die super, super nah dran waren an dem Skandal, teilweise näher als er selbst. Und manche von denen haben mit uns gesprochen. Zurück in Friedrichshain. Vor dem Spiel treffe ich meinen Assistenten, also die Linienrichter. Während die Mannschaften sich auf dem Platz warm machen, besprechen wir uns am Spielfeldrand. Als Schiedsrichter auf dem Feld leite ich unser Team und erkläre den Assistenten, was mir wichtig ist.
Dann könnt ihr auch rufen. Ja, genau. Ihr könnt auch rufen, irgendwie Laurenz, abseits. So, das wäre auch überhaupt kein Problem. Und auch generell gilt, der Platz ist groß. Traut euch das zu, traut es euch irgendwie
aktiv zu sein.
Aktiv zu sein, auch ja, irgendwie Fouls reinzuwinken, ja, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ja, ich sehe da was außen nicht. Gebt mir bitte gerne Kartenempfehlungen. Ja? Wenn ihr das Gefühl habt, das ist eine gelbe Karte. Hier.
Gelbe?
Hier drauf, gelbe hier oder so. Ist egal. Wenn es rot ist. Rot ist ganz klar hier, ja. Da steht ihr da draußen, da komme ich meistens aber eh raus. Aber da wird geklopft, ja, das muss ich sehen.
Also man muss das, glaube ich, mal ganz kurz erklären. So gelbe Karte, da klopft man sich auf die Brust und rote Karte ist dann Oberschenkel, richtig?
Genau, da hat aber eigentlich auch jeder Schiedsrichter so seinen Wunsch. Aber das ist so das, was ich auch früher vor Jahren gelernt habe.
Ich finde es super spannend, als ich da neben euch stand und euch so zugehört habe, hatte ich so das Gefühl, ich werde jetzt so in die geheime Riege der Schiedsrichter eingeführt, weil es ja schon irgendwie so eine Art Geheimsprache am Ende, oder?
Ja, es sind halt so kleine Codes, weil wir haben halt nicht alle Headsets. Das heißt, wir können nicht richtig miteinander kommunizieren, also über Sprache. Das heißt, wir brauchen irgendwie Zeichen. Und wir müssen natürlich, das ist das Wichtigste überhaupt, als ein Team auftreten auf dem Platz.
Das heißt, euch ist quasi egal, ob die Spieler wissen, was ihr damit meint, oder macht ihr das extra so, dass quasi die Spieler nicht nachvollziehen können, was jetzt für was steht?
Also meist achten die Spieler gar nicht auf unsere Hände, auf unseren Bauch, auf unsere Unterschenkel oder Oberschenkel. Genau, von daher ist es in dem Sinne auch ein bisschen egal, ob sie es sehen würden oder nicht, weil sie würden es wahrscheinlich nicht verstehen.
Das besprecht ihr jetzt nochmal, weil ihr zum ersten Mal zusammenpfeift, richtig?
Genau, das war zum ersten Mal diese Konstellation mit den beiden Assistenten.
Und wer bestimmt dann, wer jetzt bei dir in welchem Spiel Assistent wird?
Also das kommt im Prinzip vom Schiedsrichterausschuss. Das ist ein Gremium im Verband, vom Berliner Fußballverband. Und das kümmert sich um uns Schiedsrichter. Und die teilen dann die Schiedsrichter ein, die teilen die Assistenten ein für die Spiele. Und in dem Fall war ich dann halt Hauptschiedsrichter.
Aber auf welcher Basis wird das dann eingeteilt? Also einfach, wer gerade Zeit hat? Oder pfeifen dann irgendwie die Unerfahrenen mit den Erfahrenen?
Auch. Also da spielt all sowas eine Rolle. Da spielt die Zeit eine Rolle, wer überhaupt kann am Wochenende. Da spielt es eine Rolle, wer hat wie viel Erfahrung. Und da spielt auch tatsächlich manchmal eine Rolle, wer muss wie weit zum Fußballplatz fahren, weil wenn ich irgendwie aus Kreuzberg bis nach Spandau muss, dann ist das natürlich auch ein ganz schönes Stückchen.
Und du bist aber ja Schiedsrichter auf dem Feld, aber auch Assistent manchmal?
Ich mache beides. Wir alle machen eigentlich beides. Also ich bin Schiedsrichter in der Landesliga und Assistent in der Verbandsliga. Und so geht's den meisten, dass sie halt quasi Assistent sind, eine Liga drüber.
Und was macht mehr Spaß, Assistent sein oder Schiedsrichter auf dem Feld?
Schwierige Frage, weil beides irgendwie cool sein kann, aber generell würde ich sagen Schiedsrichter, weil ich da aktiver an dem ganzen Spiel teilnehmen kann und natürlich auch ein bisschen mehr Entscheidungen treffen kann im Spiel. Und genau das macht ja irgendwie auch Spaß.
Genau.
Strafraum wäre noch?
Strafraum
liegt bei dir?
Strafraum liegt erstmal bei mir, außer ihr merkt, scheiße, ich bin gerade halt irgendwie noch an der Mittellinie oder so. Das darf eigentlich nicht passieren. Ja. Aber an sich würde ich sagen, der ist bei mir, wenn es so um Foulspiele geht. Ausnahme, Handspiele. Handspiel von der Seite, ganz klares Ding, was auch immer Flanke kommt, traut euch. Ja, dann ruhig Fahne hoch und dann pfeifen wir den Elfer. Habt ihr noch Fragen?
Ja, nicht.
Nee? Keine. Würde ich sagen, laufen wir noch mal ein paar Minütchen und dann gehen wir so in 5 bis 10 Minuten gehen wir rein.
Perfekt.
Es ist schon ein bisschen verrückt. Obwohl ich selbst erst nach Berlin gekommen bin, als Robert Heutzers Karriere schon lange beendet war, treffe ich immer wieder genau auf die Leute, die damals schon mit Robert Heutzer gepfiffen haben. Einer von ihnen ist Jörg Wehling. Er hat Robert Heutzers Karriere schon ganz am Anfang verfolgt, als wirklich noch niemand wissen konnte, was aus ihm mal werden würde. Jörg Wehling ist Schiedsrichterbeobachter in Berlin. Das heißt, er schaut sich Spiele an und bewertet dann die Leistung der Schiedsrichter. Daher kenne ich ihn. Zita hat ihn für den Podcast zu einem Interview getroffen.
Vor wenigen Monaten war ich bei einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, und da schrien die plötzlich Heuzer, Heuzer. Da habe ich gedacht, na, ihr kennt doch gar nicht Robert Heuzer. Ihr wisst doch gar nicht, was für eine Geschichte ist. Also das hat mich total erstaunt, dass 10 Jahre oder ja weit über 10 Jahre danach, 15 Jahre danach, noch jemand auf dem Platz Heuzer gerufen hat, die vielleicht gar nicht sich daran erinnern konnten.
Als Jörg Wehling Robert Heuzer kennenlernt, ist er selbst noch aktiver Schiedsrichter. Das war so 94, 95. Ganz genau weiß Jörg Wehling das nicht mehr. Robert Heuzer ist damals 15 Jahre alt, lebt in Berlin-Spandau. Er hat schon ein paar Spiele gepfiffen und Schiedsrichterlehrgänge absolviert. Dabei ist er aufgefallen. Er ist richtig gut. Er ist sogar in einen Jugendleistungskader aufgestiegen. Und da steht jetzt sein erstes Spiel an. Zum ersten Mal werden seine Entscheidungen ganz genau beobachtet. Er muss sich beweisen. Manche Spiele bleiben einem immer im Kopf. Bei mir ist es zum Beispiel mein allererstes. Man hat die ganze Theorie, die ganzen Regeln, die ganzen Zeichen gelernt. Aber auf dem Platz zu stehen und ein Spiel zu leiten, 22 Spieler im Griff zu haben, das ist nochmal was ganz anderes. Darauf kann dich wirklich niemand vorbereiten. Ich glaube, so geht's vielen Schiedsrichtern. Auch Jörg Wehling kann sich noch gut an sein erstes Spiel erinnern.
Furchtbar. Ich glaube, ich habe keinen Abseits gepfiffen. Das war auf dem Aschenplatz bei Flutlicht, Berghofen gegen Nette in der C-Jugend Sonderklasse. Irgendwann im November 82 war das, also genau 40 Jahre fast her. Ich war super aufgeregt und ich glaube, es war bestimmt, wenn es davon ein Video gäbe, das müsste man löschen.
Dass das erste Spiel nicht so super läuft, ist ganz normal. Deshalb gibt es die sogenannten Schiedsrichterpaten. Die begleiten junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bei ihren Einsätzen, schauen zu, geben Tipps. Und genau das hat Jörg Wehling bei Robert Heuzer gemacht. Zum ersten Mal am 2. April 1995.
In der C-Jugend, Landesliga war das damals, Zehlendorf bei BSV 92, morgens um 9 an einem Sonntag.
Jörg Wehling kann sich noch gut erinnern. Robert Heuzer war total aufgeregt und angespannt.
Wir sind da zusammen hingefahren, ich habe mir das Spiel angeguckt, wir haben hinterher drüber geredet. Und ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern. Er unterbrach das Spiel, weil irgendeiner verletzt war und der Torwart hatte in dem Moment den Ball. Und dann hat er das Spiel fortgesetzt mit einem Abwurf. Das geht ja eigentlich gar nicht. Man muss also einen Schiedsrichter beigeben. Und ich weiß, dass wir lange danach und dass ihm das so hölle peinlich gewesen ist, dass er so einen Fehler gemacht hat. Es ist so ein klassischer Anfängerfehler, wahrscheinlich zu viel im Kopf dann in dem Moment. Da war der ja auch, wie alt war denn der? 15 oder so. Und ich weiß, dass wir darüber noch geredet haben, ja.
Man muss jetzt wirklich auch dazu sagen, die Situation war nicht entscheidend für dieses Spiel.
Das war ein normales Spiel, naja, 10-1. Das stand schon zur Halbzeit 8-0.
Aber es zeigt ganz gut, wie Robert Heuzer schon als junger Schiedsrichter war. Total zielstrebig und er wollte auf gar keinen Fall Fehler machen.
Also ich fand ihn immer ehrgeizig, aber auch offen und neugierig. Also das würde ich immer so sagen. Und besessen ist das falsche Wort. Aber der wusste vielleicht auch schon, dass er da was mit erreichen kann.
Jörg Wehling hat sogar noch den Beobachtungsbogen, also quasi das Zeugnis, das er dem 15-jährigen Robert nach seinem ersten Spiel ausgestellt hat.
Und das Witzige ist, also das muss man wirklich sagen, warum auch immer. Ich habe dann so in der Gesamtbemerkung dann gesagt, die Feuertaufe in der C-Jugend-Landesliga bestand Robert mit Bravour. Auch wenn es bei einigen Abseitsentscheidungen noch haperte, hinterließ er einen ausgezeichneten und engagierten Eindruck. Die in diesem Spiel, welches ausgesprochen ruhig verlief, gezeigten Anlagen versprechen für die Zukunft einiges, auf das man sehr gespannt sein darf. Also, als ob ich da in die Glaskugel hätte schon geguckt.
Robert Heuzer hat also die besten Voraussetzungen für eine Zukunft im Profifußball. In den kommenden Jahren steigt er dann auch wahnsinnig schnell auf. So wie Jörg Wehling es vorhergesehen hat. Und auch wenn es in den Jahren nach dem Wettskandal immer wieder Leute gab, die im Nachhinein versucht haben, in Robert Heuzers Familienverhältnisse, in seine Anfänge als Schiedsrichter irgendwas reinzuinterpretieren, da war nichts, sagt Jörg Wehling.
Ich kenne die Family, ich war da häufiger zum Essen gewesen oder so. Das war eine ganz normale Familie mit 2 Kindern, so wie 1000 Male in Deutschland. Und dass er da irgendwie besonders auf irgendwas gestanden hätte, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Als es Robert Heuzer dann tatsächlich in den Profifußball schafft, ist Jörg Wehling nicht mehr an seiner Seite. 1998 ist Jörg Wehling aus Berlin weggezogen. Den Kontakt hat er danach verloren.
Laurenz, ich glaube, an der Stelle müssen wir mal kurz darüber reden, wie man als Schiedsrichter überhaupt aufsteigt. Also was mit diesen ganzen Bewertungsbögen und Beobachtungen und so auf sich hat. Kannst du das mal erklären?
Voll gern. Also 5-6 Mal die Saison kommt ein Beobachter vorbei. Das sind meist altgediente Schiedsrichter, wie zum Beispiel Jörg Wehling. Und die schauen sich dann das Spiel an und bewerten dich als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterassistent. Und nach dem Spiel setzt du dich mit denen zusammen, die geben dir Feedback. Und dann geben sie dir aber auch eine Note. Also sie geben dir eine Punktzahl, schreiben einen Bewertungsbogen. Der geht dann auch an dich, aber eben auch an den Schiedsrichterausschuss.
Und diese Punkte entscheiden dann wahrscheinlich darüber, ob man als Schiedsrichter aufsteigt.
Genau, also wenn man in höhere Ligen kommt, wird das Ganze natürlich ein bisschen enger. Also es gibt nur noch weniger Schiedsrichter. Je besser, je höher es dann irgendwie geht. Und da sind vor allem diese Bewertungen sehr, sehr relevant.
Und bei dem Spiel, wo wir zusammen waren, da war ja auch ein Beobachter da, ne? Hast du dadurch irgendwie anders gepfiffen oder so?
Ich bin dann schon immer extra konzentriert. Natürlich lasse ich mir das irgendwie nicht anmerken. Aber wenn ich weiß, da draußen sitzt jemand, der jetzt gerade jeden Tritt und jeden Pfiff irgendwie genau verfolgt, dann ist das natürlich nochmal eine Zusatzmotivation. Eigentlich versuche ich aber ja in jedem Spiel irgendwie ein super Spiel zu pfeifen.
Aber dein persönliches Ziel ist es ja wahrscheinlich schon aufzusteigen, oder?
War es natürlich viele, viele Jahre, seit ich vor über 10 Jahren da angefangen habe und dann es relativ schnell nach oben ging und man dann in der Landesliga gelandet ist. Da kurzzeitig dachte ich auch schon noch, okay, das geht nochmal nach ganz oben. Jetzt bin ich 29, pfeife halt immer noch in der Landesliga. Und nach ganz oben wird es nicht mehr gehen. Vielleicht klappt noch mal irgendwie eine Liga höher. Aber das ist auch okay. So, in 5 Minuten gehen wir raus.
Das passt.
Super. Zurück zu meinem Spiel. Noch sitze ich mit meinen Assistenten in der Kabine.
Aufstellung.
Also, wir haben Strahler Rot. 1, 4, 7. 9, 11, 12. Was hier vielleicht nach Lottozahlen klingt, 13, sind die Rückennummern der Spieler. Meine Assistenten 16, und ich gehen die Aufstellungen 20, der Teams durch.
3 Wechsler, 14, 25, 28. Kapitän ist die 10. So Leute, wir müssen raus.
Wir gehen den Gang entlang. Die Teams stehen draußen schon bereit. Kurze Ansage, dass ich ein Mikro anstecken habe.
Hallo Männer. Nicht wundern über die Puschel. Es ist nur ein bisschen Atmosphäre für den RBB. Die wollen so ein bisschen Schiedsrichter, Pfiffe und was auch immer hören. Ihr könnt alles sagen, was ihr sonst auch sagen würdet. Alles klar, Männer, dann gehen wir drauf.
Gemeinsam laufen wir aufs Spielfeld.
Wir drehen uns einmal zur Tribüne. Leute, gutes Spiel. Hey, der Schiri bleibt tabu.
Wer hebt's denn auf?
Hey, der Schiri bleibt tabu.
Ja, wer hebt's auf?
Ich wollte eigentlich normal mit dir reden, aber in dem Ton ist mir viel zu viel. Ich lass mich nicht so anbrüllen. Und da drüben auch nicht. Wir reden vernünftig. Nein, alles gut. Männers. Solche Begriffe auf diesem Sportplatz, egal in welcher Sprache, haben wir beide keinen Bock drauf, ja?
Ruhig. Das war aber wirklich ein Null.
Kann ich nicht sagen. Ich fand's sehr knapp. Okay. Aber er war eh nicht drin. Nee, weiter. Psst. Hey, Nummer 10. Ich will nichts mehr von Ihnen hören in diesem Spiel. Nichts mehr. Einwurf.
Ich fand, es war schon ziemlich hart, dazu zu hören. Also du und auch irgendwie die Linienrichter, die wurden ganz schön angepöbelt, hatte ich den Eindruck.
Fand ich eigentlich gar nicht. Also war eher so ein ruhigeres Spiel. Und die Spieler waren ja super, super sportlich noch.
Echt? Weil so kam es mir irgendwie nicht vor.
Also es gibt zum Beispiel ja irgendwie Spiele, ein Derby, kleiner Platz, viele Zuschauer direkt am Spielfeldrand. Vielleicht haben die dann auch schon 2, 3 Bier intus und Spiel geht los, wird irgendwie hitzig, gibt viele Zweikämpfe, geht hin und her, gibt rote Karten. Also sowas kommt ja auch immer mal wieder vor. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren auch genau so ein Spiel mit mehreren roten Karten, ziemlich eskaliert, schwierig irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Und nach dem Schlusspfiff war es dann schon so, dass dann irgendwie Zuschauer auf mich zugestürmt sind, auf mich und meine Assistenten. Und wir dann so irgendwie in dem Moment auch wirklich so ein bisschen Angst hatten, dass wir gesagt haben, okay, Leute, ab in die Kabinen. Kabinentür zuschließen und erstmal eine halbe Stunde nicht mehr rausgehen.
Krass. Aber sag mal, das ist ja schon alles ein Ehrenamt, oder? Also du kriegst jetzt kein Geld dafür.
35 Euro für ein Spiel und inklusive Fahrtkosten.
Ja, wow. Okay, 35 Euro, das würde ich jetzt mal als kein Geld verbuchen. Aber ich muss echt sagen, ich check das halt wirklich nicht. Warum machst du das? Ich meine, so als Schiedsrichter bist du ja schon immer der Arsch und lässt dich irgendwie freiwillig am Wochenende in deiner Freizeit so bepöbeln von nicht nur von den Spielern, sondern zum Beispiel ja auch von den Fans, die am Rand stehen. Warum macht das Spaß? Ich verstehe das nicht.
Allein zu wissen, okay, jetzt ist es Sonntag, es geht irgendwie 13 Uhr, so 13 Uhr ist mein Spiel, ich mache mich irgendwie morgens ready, ich fahre da auf den Platz, ich treffe meine Assistenten und ich weiß, ich werde jetzt hier irgendwie gebraucht. Und dann ist es einfach so, diese Herausforderung, diese 90 Minuten, so gut es geht, irgendwie als Team durchzubringen. Also das ist halt eine schöne Herausforderung. Das ist, letztlich ist es auch, natürlich in 90 Minuten ist alles ernst. Ernster geht's ja natürlich nicht. Aber es ist irgendwie eine Herausforderung, die nach den 90 Minuten dann auch wieder vorbei ist. Das macht Spaß, das ist so eine Challenge. Und zudem macht Spaß, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Also ich weiß, wenn ich jetzt sage Elfmeter, dann ist das ein Elfmeter. Und natürlich ist das sicher auch irgendwie ein cooles Gefühl. Und dann ist man irgendwie auch noch Schiedsrichter in diesem ganzen Fußballbetrieb drinne. Also das macht ja auch noch Spaß. Das ist man irgendwie Fan und es ist irgendwie cool, dabei zu sein.
Aber hast du nicht eigentlich Bock, lieber selber mitzuspielen? Ich würde denken, dass das mehr Spaß macht.
Ich habe früher auch mal selbst gespielt. Und dann habe ich aber so mit 14, 15, habe ich in einem Café mal Knut Kircher, den alten Bundesliga-Schiedsrichter, getroffen. Über Kontakte irgendwie von Bekannten. Und ich fand ihn irgendwie so cool. Also wir waren was trinken vor einem Spiel von Wolfsburg gegen Hertha. Und wir waren in so einem Restaurant irgendwie in der Nähe des Stadions. Und dann hinter ihm waren einfach die Hertha-Fans und er saß vor denen und wir haben uns ganz normal unterhalten und die haben ihn natürlich nicht erkannt, weil er irgendwie eine Brille anhatte und irgendwie so eine dicke Jacke. Und dann dachte ich so, okay, bist du nicht irgendwie aufgeregt oder so? Du weißt ja, dass diese Fans, die werden dich halt zwei Stunden genau die gleichen Menschen, die werden dich auspfeifen, die werden gegen dich singen. Und dann meinte er so, nee, alles gut, wir sind doch alle irgendwie Fußballfans. Und ich dachte so, sorry, aber das ist gerade irgendwie der coolste Typ dieser Welt. Ich will, weiß nicht, ja, vielleicht will ich auch mal so werden wie er. Das ist einfach faszinierend gewesen. Natürlich kann man meine Motivation und auch meine Karriere nicht in allem mit der von Robert Heutzer vergleichen. Zu meinen Spielen kommen vielleicht mal so 100, 200 Leute. Seine haben manchmal Zehntausende gesehen. Einige wurden sogar im Fernsehen gezeigt. Deshalb haben wir Inka Müller-Schmäh angeschrieben. Sie war zur selben Zeit wie Robert Heutzer Schiedsrichterin im Profibereich. Sie kennt das Gefühl, vor tausenden Zuschauern abliefern zu müssen. 20 Jahre lang war sie Profi-Schiedsrichterin in der Frauen-Bundesliga und stand als Assistentin sogar bei den Olympischen Spielen an der Seitenlinie. Und Inka Müller-Schmäh, damals noch Inka Müller, ist Anfang der 2000er auch als Assistentin in der Regionalliga der Männer dabei. Auch bei Spielen von Robert Heutzer wird sie als Linienrichterin eingesetzt. Wir sind die ersten Journalistinnen und Journalisten, mit denen sie darüber spricht.
Und übrigens ist sie auch die einzige Frau, mit der wir für diesen Podcast gesprochen haben. Das hat damit zu tun, dass Schiedsrichterei eine ziemliche Männerdomäne ist. Und deswegen wollte ich auch unbedingt von ihr wissen, wie das für sie als Frau so war damals.
Die patriarchalischen Strukturen und Denkweisen waren noch stärker ausgeprägt als heute. Damit umzugehen gehört dann natürlich zu den Herausforderungen, denn es waren auch immer Männer, die über meine Einsätze entschieden haben. Und nicht jeder hat uns Schiedsrichterinnen auch dabei mit offenen Armen empfangen. Also sowohl bei den Kolleginnen als auch bei den Funktionären gab es durchaus einige mit Vorbehalten. Auf der anderen Seite gab es aber auch Förderer und Mentoren und diejenigen, die halt gar keinen Unterschied gemacht haben.
Und die braucht's auch. Denn damals hätten sich einige Schiedsrichter schlicht geweigert, Inka Müller in ihrem Team aufzunehmen.
Zum damaligen Zeitpunkt, also es ist ja nun auch wirklich einige Jahrzehnte her, haben sich auch nicht alle Schiedsrichter bereit erklärt, mich als Assistentin mitzunehmen und als Bestandteil vom Team zu akzeptieren. Und Robert war eben einer von denjenigen, denen meine Leistung als Assistentin wichtig war und der die akzeptiert hat und mich mitgenommen hat. Das war so ein umgänglicher Typ, freundlich, hatte irgendwie was von so einem großen Jungen und war eben hochtalentiert.
Inka Müller kennt Robert Heutzer damals als lockeren, witzigen, umgänglichen Typen. Aber es gibt auch Menschen, die das anders sehen. Wie Lutz Michael Fröhlich. Er ist heute Mitglied im Schiedsrichterausschuss beim DFB und der Chef der deutschen Elite-Schiris. Lutz Fröhlich lernt Robert Heutzer kennen, da ist er selbst noch aktiver Schiedsrichter in der Bundesliga. Während er allerdings eher am Ende seiner Karriere steht, steigt Robert Heutzer gerade erst auf.
Und dann ist er auch in den DFB-Bereich gekommen und da fiel mir ganz ehrlich so ein bisschen auf, so ein bisschen eine arg laxe Haltung, was so Termine angeht.
Ich habe Lutz Fröhlich ja bei ihm zu Hause getroffen und er hatte schon so alles fein säuberlich vorbereitet. Auf dem Tisch stand irgendwie eine Schüssel mit Keksen und dann hatte er die alten Kalender von 2004 und 2005 schon da liegen, damit er wirklich jeden Termin von damals nachvollziehen konnte. Und ich muss echt sagen, irgendwie haben diese ganzen Schiedsrichter, also Lutz Fröhlich, Inka Müller-Schmäh, Jörg Wehling und auch du so ein bisschen, alle was gemeinsam. Also ihr wirkt schon sehr exakt, finde ich, so ordentlich, sortiert. Also es ist schon ein bisschen ein Klischee, das weiß ich, aber ihr seid euch schon so ein bisschen ähnlich, oder was denkst du?
Müssen wir ja auch auf eine Art sein. Also wir müssen irgendwie die Regeln einhalten, wir müssen die Regeln durchsetzen, wir müssen pünktlich sein auf jeden Fall. Also von daher sind wir schon manchmal so ein bisschen korrekter. Und wenn ich mich auf so Lehrgängen oder so umgucke, dann ist das schon eher eine Art Mensch. Und da ist Robert Heutzer aufgefallen. Einmal, das erzählt uns Lutz Fröhlich, fahren alle Bundesliga-Schiedsrichter aus der Region gemeinsam mit dem Bus nach Hannover.
Ja, und da, wenn man dann unten stand und jemand winkt aus dem Fenster und sagt, oh Mensch, ja, ich komme irgendwann mal so im Unterhemd, dann sage ich, okay, 5 Minuten und wenn er nicht da ist, fahren wir los. Und dann sind wir losgefahren, dann muss er sehen, wie er da hinkommt. Also da war schon so ein bisschen eine sehr, ja, ich sag mal, laxe Haltung zu erkennen.
Als Robert Heutzer einmal bei einem Spiel von Lutz Fröhlich Linienrichter ist, nimmt der ihn nach der Partie deshalb zur Seite.
Robert, da muss mehr Zug rein. Du kannst ja nicht happy-go-lucky durchs Leben gehen als Schiedsrichter. Du musst schon ein bisschen Zug haben.
Man muss wissen, Lutz Fröhlich ist in Berliner Schiedsrichterkreisen eine Führungsfigur, damals wie heute. Er fühlt sich verantwortlich dafür, dass Schiedsrichter ihrer Rolle gerecht werden.
Ich sag mal, ich war schon irgendwo so ein bisschen derjenige, der dann an der Stelle auch mal gesagt hat, so geht's nicht, ihnen Tipps geben, was man nicht machen kann. Das habe ich aber auch mit anderen Schiedsrichtern gemacht.
Robert Heutzer ist ein wahnsinnig guter Schiedsrichter. Da sind sich alle einig. Er ist präsent, athletisch, groß. Aber Lutz Fröhlich meint, neben dem Platz, da fehlt ihm offenbar noch die Verlässlichkeit, die Klarheit, die richtigen Prioritäten zu setzen. Als der Skandal öffentlich bekannt wird und sich alle fragen, wie sowas passieren kann, da hagelt es viel Kritik. Auch daran, dass Robert Heutzer so schnell aufsteigen konnte. Jörg Wehling zum Beispiel, der Robert Heutzer in seinen frühen Jahren begleitet hat, sagt das. Aber auch andere, mit denen wir gesprochen haben, vermuten. Wenn Robert Heutzer nicht so schnell aufgestiegen wäre, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, sich zu entwickeln, seinen Charakter auch neben dem Platz zu festigen, dann wäre er nicht so anfällig gewesen für die Wettbetrüger. Dann wäre das alles nicht so schief gegangen. Aber sorry, so funktioniert Schiedsrichterei nicht.
Ich stehe als Organisation unter dem Druck, relativ früh diesen Jungen da reinzunehmen, obwohl ich vielleicht irgendwo in der letzten Kammer meiner Seele sehe, da ist aber noch nicht so weit, ne? Und da sind vielleicht noch ein paar Pferdefüße, die ich noch abtrainieren muss, bevor der da reinkommt.
Nur, du musst als Profi-Schiedsrichter möglichst schnell hochkommen, weil mit 47 Jahren ist Schluss. Da ist die Altersgrenze erreicht. Man darf nicht mehr in der Bundesliga pfeifen. Diese Grenze ist zwar nirgends schriftlich festgehalten, der DFB hat aber trotzdem jahrelang danach gehandelt. Deshalb ist diese Altersgrenze sehr umstritten. Schiedsrichter Manuel Gräfe hat den DFB wegen Altersdiskriminierung verklagt und Schadensersatz gefordert. Erst im Januar diesen Jahres hat er Recht bekommen. Die inoffizielle Altersgrenze darf es nicht geben. Bisher, meint Jörg Wehling, galt aber, wer mit 25 nicht mindestens in der vierthöchsten Liga pfeift, der kann es eigentlich vergessen mit der Bundesliga-Karriere. Aber selbst wenn man das sportliche Potenzial zum Profischiedsrichter hat, sagen Kritiker, reicht es nicht, wenn man einfach nur gut pfeift. Man muss auch die richtigen Leute auf seiner Seite haben. Denn Beobachter und Verbandsfunktionäre sind natürlich subjektiv. Das Bewertungssystem entwickelt sich zwar immer weiter, aber Schiedsrichter wie Manuel Gräfe, der zuletzt noch Bundesliga gepfiffen hat und für viele als bester Schiedsrichter Deutschlands galt, kritisieren immer wieder, dass in den oberen Etagen Vetternwirtschaft herrscht. Dass es eine Führungsriege gibt, die intransparent darüber entscheidet, wer es bis ganz nach oben schafft und wer nicht. Und dass Leute, die kritisch sind oder anecken, eher Probleme bekommen. Das bringt uns wieder zu unserer Anfangsfrage. Robert Heutzer war ja auf dem besten Weg zu einer Bilderbuchkarriere. Er war jung, er war erfolgreich und er hatte, offensichtlich, Unterstützer und Förderer auf seiner Seite. Was ist da passiert, dass sich das alles so gewendet hat? Manuel Gräfe hat in einem Artikel mal geschrieben, Robert Heutzer sei mit Anfang 20 ein bisschen zu selbstbewusst gewesen, ein bisschen überheblich. War es seine lockere Art, die seine Karriere kippen ließ? War es das Icarus-Syndrom? Ist Robert Heutzer der Sonne einfach zu schnell, zu nahe gekommen und deshalb abgestürzt? Um herauszufinden, wie Robert Heutzer dazu kam, Spiele zu verschieben, haben wir Presseberichte, Bücher und Gerichtsakten durchforstet und mit weiteren Beteiligten gesprochen. Wie das alles wirklich ablief, können am Ende natürlich trotzdem nur die sagen, die selbst dabei waren. Robert Heutzer, Ante, Philipp und Milan Schapina. Ein Wendepunkt in der Geschichte ist aber auf jeden Fall das Frühjahr 2004. Robert Heutzer ist 24, studiert gerade und hat es als Schiedsrichter bis in die zweite Liga geschafft. Außerdem bildet er in Charlottenburg andere Schiedsrichter aus und fort. Zu seiner Schiedsrichtergruppe stößt im März 2004 Tomislav dazu, den alle Tommy nennen. Tommy ist Geschäftsführer eines Lokals ganz in der Nähe des Kurfürstendamms. Es ist das Café seines Cousins, Milan Schapina, das Café King. Tommy lädt die Gruppe Schiedsrichter ein paar Mal dorthin ein. Auch Robert Heutzer ist dabei. Ihm gefällt es im Café, er hängt öfter dort rum. So freundet er sich mit dem Besitzer und seinen Brüdern an, vor allem mit Ante Schapina. Der ist Ende 20 und wie Robert Heutzer offiziell Student. Trotzdem ist sein Portemonnaie voll. Vor dem Café King parken die teuren Autos der Brüder. Und das, obwohl Ante Schapina überhaupt keinen festen Job hat. Das hinterlässt Eindruck bei Robert Heutzer, wie er später in der Sendung von Johannes B. Kerner erzählt.
Fand ich im Laufe der Zeit unglaublich cool. Ja, ich habe mich an einem Punkt treffen lassen, den ich vielleicht gern gehabt hätte. Ich bin immer unregelmäßiger zur Uni gegangen. Ich habe immer weniger auf Dinge in meinem Umfeld gehört, beziehungsweise andere Dinge gemacht, außer in diesem Café abzuhängen. Also ich bezeichne das auch nach wie vor, obwohl ich jetzt da natürlich nicht mehr bin. Es war irgendwann wie mein zweites Wohnzimmer. Ich bin da Tag ein, Tag ausgegangen. Ich war da 8 Tage von 7 möglichen zu Gast und wurde von denen natürlich auch so behandelt, als wenn ich eine ganz tolle Person wäre.
In einer Vernehmung sagt Ante Schapina später, Robert war ein Partymensch. Ante, Milan, ihr Bruder Philipp Schapina, der Cousin Tommy und Robert Heutzer werden also Freunde. Gemeinsam machen sie Nächte durch, trinken, pokern, feiern. Und eine dieser Nächte ist es, die Robert Heutzers Leben für immer verändert.
Und da gibt es ein ganz entscheidendes Erlebnis, was mir...
Ante Schapina zeigt Robert Heutzer einen seiner Wettscheine.
Mit einem Gewinn von 47.000 Euro, was für mich, der auch schon mal gespielt hat vorher, mit 5 Mark, 60 Mark mal gewonnen damals, überhaupt nicht zu realisieren war und in Kombination zu bringen war, wie man so viel Geld gewinnen kann mit einem verhältnismäßig geringen Einsatz.
Ante Schapina berichtet später der Polizei.
Es war 4 oder 5 Uhr morgens im Café King. Robert war sehr angetrunken. Er fragte mich, wie ich das anstelle, dass ich so oft gewinne.
Er erzählt Robert Heutzer von Tricks, davon, wie er seine Chancen verbessert. Sie sprechen auch über die Möglichkeit, Fußballspiele zu verschieben.
Ich erwähnte, dass es in anderen Ländern auch mal korrupt zugeht und Heutzer sagte, nicht nur da.
Die Aussagen von Ante Schapina haben wir nachsprechen lassen und minimal umformuliert. Der Inhalt ist aber natürlich derselbe. Robert Heutzer erzählt Ante Schapina dann, dass er sogar schon mal danach gefragt wurde, ein Spiel zu manipulieren. Sein eigener Vater habe ihm wenige Monate zuvor die Bitte eines Freundes weitergegeben, ein Spiel zugunsten seines Vereins zu beeinflussen. Eine Bitte, die Robert Heutzer aber ablehnt. Das Ganze spielt bald keine große Rolle mehr. Als Robert Heutzer aber dann in eben jener Partynacht von seinem neuen Freund Ante Schapina gefragt wird, ob er sich vorstellen könnte, für ihn ein Spiel zu manipulieren, sodass er darauf wetten könne, da sagt Robert Heutzer zu.
Leon, Leon, Leon. Ja, ja, ja.
Das ist der Abpfiff meines Spiels in Friedrichshain. 1-0. Nichts Spektakuläres.
Gutes Spiel.
Eher im Gegenteil.
Danke, Jungs.
Danke auch. Gutes
Spiel. Man hört, wie wir zurück in die Kabine gehen. Meine Assistenten und ich unterhalten uns über das Spiel.
Ja, aber das war dann irgendwann...
Echt, wurdest du viel angequatscht? Also wurdest du ein bisschen bepöbelt?
So. Kannst auch mal die Fahne heben, als du was gepfiffen hast. Also halt diese Sumo-Einlage da, weißt du, also diese Wrestling-Einlage.
Ja, ja.
Und du sagst halt so, ja, wir machen das einfach rein.
Da kommt Bodo Kriegelstein, der Schiedsrichterbeobachter, zu uns in die Umkleide, um mir mein Feedback zu geben.
Also aus meiner Sicht, soweit auch alles okay, es war... Zweite Halbzeit, ob man die Inzwe in der Situation mal pfeift oder nicht pfeift, ist so marginal uninteressant, weil nichts Gravierendes dabei war. Die Korrektur war richtig, dass es keine Ecke war,
ja,
sondern dass er den Ball noch abgekriegt hat. Das war okay, das war aber auch der einzige Fehler.
Laurenz, jetzt mal ehrlich, würde es denn auffallen, wenn du das extra gemacht hättest? Also wenn du versucht hättest, das Spiel so zu manipulieren?
Bei so einer Szene, Zweikampf im Mittelfeld, wird es nicht auffallen. Das ist einfach zu irrelevant. Das ist keine spielentscheidende Szene gewesen.
Und was denkst du so allgemein? Also wie leicht wäre es jetzt, das komplette Spiel zu manipulieren? Also so für eine Mannschaft zu entscheiden?
Also du triffst ja pro Minute extrem viele Entscheidungen. Ständig. Und da sind viele auch dabei, wo man auch von außen sagen würde, die sind vielleicht auch mal 50-50. Ob jetzt der Spieler als Letzter am Ball war oder irgendwie der Angreifer, der Verteidiger, das ist manchmal nicht ganz genau zu sehen. Und ich glaube, wenn man das machen wollen würde, also erstmal muss man ja komplett seinen Schiedsrichter-Ehre abgeben, aber dann glaube ich, dass es schon viele Szenen gibt in einem Spiel, wo man für eine Seite entscheiden könnte. Und darunter sind dann vielleicht auch irgendwann mal spielentscheidende Szenen. So eine Frage wie, gebe ich jetzt für das Foul irgendwie gelb oder rot? Ist mir das krass genug für eine rote Karte? Ist das jetzt ein Strafstoß oder nicht? Und auch selbst da gibt es manchmal Sachen, die sind nicht 100% klar.
Und du meinst, das würde jetzt nicht auffallen? Also solche Entscheidungen dann immer für die eine Mannschaft zu fällen?
Glaube ich nicht. Ich glaube vor allem, dass so diese ganzen Entscheidungen über so ein Spiel verteilt, mal hier irgendwie der Einwurf, mal hier der Freistoß, dass das nicht so offensichtlich wäre. Und natürlich wird dann irgendwie gemeckert, aber gemeckert wird eh immer. Und die Spieler müssen sich ja erstmal wieder vorstellen können, dass da irgendwie ein Schiedsrichter parteiisch wäre. Aber generell über mehrere Szenen in einem Spiel, da wäre es schon möglich und das würde, glaube ich, nicht unbedingt auffliegen. Ein paar Tage nach der Partynacht im Café King pfeift Robert Heutzer wieder ein Spiel. Chemnitz gegen Paderborn. Ante Schapina erzählt später den Ermittlern.
Weil die Quote auf einen Sieg von Paderborn sowieso so klein war und die aus meiner Sicht sowieso gewonnen hätten, dachte ich, ich will ihm die Sache etwas schwerer machen und schauen, ob er wirklich bereit ist, sich für das passende Ergebnis ein bisschen anzustrengen. Deshalb habe ich gesagt, Paderborn soll zur Halbzeit führen, und muss am Ende auch gewinnen. Er meinte, er kann es nicht garantieren, aber er kriegt das schon hin. Auf jeden Fall habe ich gesagt, er bekommt dafür 8.000 Euro. Aber wenn er es nicht schafft, muss er mir die Kohle zurückgeben.
Normalerweise bekommt Robert Heutzer für alle Schiedsrichtereinsätze zusammen so 3.000 bis 3.500 Euro im Monat. Jetzt soll er 8.000 Euro für ein einziges Spiel bekommen. Ein verlockendes Angebot. Und dann ist es soweit. Ante Schapina kennt Robert Heutzer keine 3 Monate, da übergibt er ihm ein Bündel Bargeld. Und Robert Heutzer macht sich auf, sein erstes Spiel zu verschieben. Und noch eine Person, die wir bereits kennen, ist bei dieser Partie unmittelbar dabei. Inka Müller. Sie ist Robert Heutzers Assistentin in diesem Spiel.
Ich habe in den 22 Jahren als Schiedsrichterin über 1.000 Fußballspiele gepfiffen und kann mich da jetzt natürlich auch nicht mehr irgendwie an jede Einzelheit und auch alles drumherum irgendwie erinnern. Aber an außergewöhnliche Situationen erinnert man sich natürlich lange.
Und im Spiel SC Paderborn gegen den Chemnitzer FC kommt es in der 43. Minute zu einer solchen außergewöhnlichen Situation. Aber das kann Inka Müller selbst am besten erzählen.
Es stand vor dem Ende der ersten Halbzeit immer noch 0-0. Und da gab es einen Konter von Paderborn auf meine Seite, also auf das Tor, für das ich zuständig war. Und ganz kurz vor der Strafraumlinie konnte ich dann auch ein kurzes Fußfoul sehen und konnte es auch perfekt entscheiden, weil ich eine gute Position hatte und auch einen Blickwinkel und konnte deshalb auch gut beurteilen, dass es eben zwar ein Foul war, definitiv, dass es aber einige Zentimeter vor der Strafraumlinie war und damit halt außerhalb. Und dann habe ich ganz überrascht Roberts Pfiff gehört und gesehen, wie er gleich durchgelaufen ist, also in den Strafraum, was heißt, dass er Elfmeter geben wollte. Und ich bin dann stehen geblieben. Das ist sozusagen in der nonverbalen Kommunikation im Schiedsrichtergespann das Zeichen dafür, dass ich mit dem Elfmeter nicht einverstanden bin, sondern eben einen Freistoß geben würde. Und Robert ist zuerst nicht rausgekommen und dann sind aber auch die Abwehrspieler darauf aufmerksam geworden, dass ich eben immer noch da draußen stand und haben ihn auch nochmal angesprochen. Daraufhin ist er dann an die Seitenlinie gekommen und wir haben über die Entscheidung geredet und ich habe ihm eben gesagt, dass ich perfekt stand, die perfekte Sicht hatte und mir absolut sicher war, dass das Foul außerhalb war und deshalb der Strafstoß eben eine falsche Entscheidung wäre, sondern er die Entscheidung zurücknehmen soll und eben Freistoß geben.
Heute wissen wir, warum Robert Heutzer so unbedingt keinen Freistoß, sondern einen Elfmeter geben wollte. Es ist purer Vorsatz. Der Elfer soll zum Tor führen. Paderborn muss ja zur Halbzeit führen. Aber Inka Müller diskutiert dagegen. Eine ziemlich mutige Aktion, sich als Assistentin so stark gegen die Schiedsrichterentscheidung zu stellen.
Ich war mir aber eben auch durch die gute Position und dadurch, dass ich es wirklich top wahrgenommen habe, hundertprozentig sicher, dass das ein Fehler wäre und wir deshalb mit einem Freistoß fortsetzen müssen und habe darauf auch beharrt.
Sie argumentiert so vehement, dass sich Robert Heutzer überzeugen lässt. Lassen muss.
Und wir sind dann halt mit einem 0-0 in die Halbzeit.
Das Spiel endet 4-0. Aber weil der SC Paderborn nicht zur Halbzeit führt, hat Robert Heutzer seinen Auftrag nicht erfüllt. Die Manipulation hat nicht geklappt.
In jedem guten Schiedsrichterteam haben wir eigentlich auch immer untereinander noch das Spiel ausgewertet. Also um eben auch besser zu werden, gemeinsam besser zu werden und auch Abläufe zu optimieren und weniger Fehler zu machen. Und ich kann mich noch insoweit daran erinnern, dass wir diese Absprache über das Spiel oder die Auswertung im Zug gemacht haben, auf der Rückfahrt. Und dass zu dem Zeitpunkt eben auch schon irgendjemand angerufen hatte und gesagt hat, die Fernsehbilder hatten unserem Entscheidungsablauf Recht gegeben und damit eben auch meiner Wahrnehmung. Und ich war da natürlich super, super froh, dass das Fernsehen auch die Richtigkeit von meiner Entscheidung hier bestätigt hat und war stolz drauf und ja, damit war gut.
Warum hat Robert Heutzer nach diesem Spiel nicht einfach gesagt, nein, ich lasse da die Finger von. Das war ein Versehen. Es wäre doch so einfach gewesen. Warum hat er das nicht gemacht? In der Talkshow von Johannes B. Kerner erklärt er warum. Es war einfach schon zu spät.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt die gerechte Sache völlig außer Augen verloren habe und schon gar nicht mehr gesehen habe.
Ante Schapina hat sich das Spiel im Stadion angesehen. In seinen Augen hat Robert Heutzer versagt. Mindestens 20.000 Euro sind ihm durch die Lappen gegangen.
Ich hatte direkt nach dem Spiel keinen Kontakt zu den Leuten, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie ich jetzt damit umzugehen habe. Und jetzt auch nicht wusste, wie groß der Ärger wird oder wie die reagieren würden.
Robert Heutzer fühlt sich schlecht. Er war nicht nur ein schlechter Schiedsrichter, sondern hat auch noch seine Freunde enttäuscht. Vielleicht sogar verärgert.
In dem Moment hätten sie noch sagen können, Finger weg.
Mit wem hat Robert Heutzer sich da eingelassen? Wer sind die Schapinas? Freunde? Wettsüchtige Kleinkriminelle? Oder doch die Mafia? Das war Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD-Audiothek. Alle Folgen gibt es jetzt in der App der ARD-Audiothek. Dort könnt ihr auch in den Podcast Geheimsache Doping reinhören. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Radio 1-Moderatorin Kerstin Hermes arbeiten darin die spannendsten Dopingfälle der Sportgeschichte auf. Mein Name ist Lauren Schreiner. Recherche, Scripting und Co-Moderation Zita Zengerling. Im Rechercheteam waren Lukas Waschbüsch, Jonas Wengert und Max Gilbert. Redaktion Ikone Media, Theresa Volk, Nelly Ritz und Konstanze Radnoti. Redaktion RBB, Matthias Ehlers und Dirk Walzdorf. Projektleitung Ikone Media, Theresa Volk. Projektleitung RBB, Dirk Walzdorf. Fact-Checking, Fabian Dilger. Archivrecherche, Monika Preischel. Sprecher, Sebastian Kempf. Regie, Niklas Gramann. Produktion, Christoph Tampe. Produktionsassistenz, Leonhard Gillhaus. Sounddesign und Komposition, Lenz Schuster. Cover-Illustration, Jerome Weihrauch. Ein großer Dank geht an Bose Park Productions für ihre technische Unterstützung. Danke an ZDF, ARD, BR, HR, NDR, SWR, RBB, an Deutschlandradio, Sport1 und an die Deutsche Welle, deren Archivmaterial wir verwendet haben. Die Idee zum Podcast hatten Leopold Zag und ich, Lauren Schreiner. Executive Producer sind vom RBB Jens Jarisch und von Ikone Media Reinhard Röde. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.